und haben es gleich als Anlass genommen, als Schule, also als Kollegium, über dieses Elefanten im Raum, wie man schon sagt auf Englisch, KI zu reden. Und es entstand wirklich eine sehr lebendige Diskussion in der Schule, ob, wie, wann, warum.
Wir wollten der ganzen Sache tatsächlich auf den Grund gehen. Und da hat sich schon herausgestellt, dass es ganz große Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Fächern in der Wahrnehmung und auch dem Einsatz, wie es wahrgenommen wird.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Heute haben wir zwei Gäste aus Österreich und wir wollen über das KI-Pilotprojekt sprechen, das gerade in Österreich läuft. Vom dortigen Bildungsministerium wurde ein Projekt initiiert, an dem alle Bundesländer beteiligt sind. Und wir haben heute zum einen Elke Höfler dabei, Professorin an der Universität Graz. Sie begleitet das Projekt wissenschaftlich. Und zum anderen haben wir Alicia Bankhofer dabei. Sie ist Lehrerin in Wien an einer der KI-Pilotprojekte. Und bevor wir über das KI-Pilotprojekt sprechen, würde ich euch beide bitten, euch doch einmal kurz vorzustellen. Und erstmal alphabetisch Alicia und dann Elke.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr nett, dass ich in dieser Runde dabei sein darf. Ich bin tatsächlich Lehrerin in Wien. Ich darf an einer großen Schule in Wien unterrichten, und zwar die Fächer Englisch und digitale Grundbildung, und darf auch E-Learning für meine Schule koordinieren in der Unterstufe. Und gleichzeitig bin ich auch relativ viel im Einsatz in der Lehrerfortbildung, bei schulinternen Fortbildungen oder bei Seminaren oder Webinaren für die pädagogischen Hochschulen in Österreich. Und das Thema KI ist natürlich sehr präsent und bin derzeit sehr viel im Einsatz zum Thema KI.
Ja, mein Name ist Elke Höfler. Ich bin an der Universität Graz, habe dort eine Assistenzprofessur für Mediendidaktik und Sprachendidaktik. Ist ein bisschen eine seltsame Mischung vielleicht auf den ersten Blick, aber in der KI trifft sich das beides ja ganz, ganz wunderbar. Auch ich bin somit in der Lehrerinnenausbildung sehr stark verankert, aber wie Alicia auch in der Fortbildung, in Webinaren, in Seminaren, auf Tagungen, auf Konferenzen, um das Thema aktuell gerade vor allem KI, sonst digitale Medien oder Medien per se, wie man in Österreich sagt, unter die Leute zu bringen. Das Schöne ist, nicht nur, dass ich das KI-Pilot-Projekt wissenschaftlich begleiten durfte, sondern auch, dass Alicia und ich gemeinsam eine Vergangenheit und eine Gegenwart und auch eine Zukunft haben, denn wir sind beide von den Bildungspunks und uns liegt das Thema digitale Bildung auch in disruptiven, innovativen Elementen sehr am Herzen.
Sehr schön. Darüber haben wir uns nämlich auch über damals Twitter noch vernetzt und kennengelernt. Super schön. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr von erfahren zu den Bildungspunks. Jetzt fände ich super, Elke, wenn du uns noch mal ein bisschen was zu dem KI-Pilotprojekt in Österreich erzählst, auch so zu dem Hintergrund, wie läuft das ab, dass unsere Hörerinnen und Hörer einfach wissen, worum es da genau geht.
Ja, das Pilotprojekt war tatsächlich als Pilotprojekt gedacht. Es wurden Schulen aufgefordert, sich zu bewerben, um eine Pilotierung von KI-Technologien durchführen zu können, so ein erstes Kennenlernen, Eintauchen. Und da haben sich sehr, sehr viele Schulen beworben und letztlich sind dann 114 Schulen ausgewählt worden, die dann pilotiert worden sind. Das heißt, die haben die Möglichkeit bekommen, digitale Tools, die KI-basiert sind, zu testen, zu evaluieren. Und wir haben in der wissenschaftlichen Begleitung zunächst einmal den Status quo erhoben, nämlich was ist denn eigentlich schon bekannt, was wird denn genutzt, welche Kompetenzen haben die Lehrpersonen in der eigenen Einschätzung. So, naja, in Österreich wird eh genutzt und das ist eh alles eitel Wonne, sondern wir wollten der ganzen Sache tatsächlich auf den Grund gehen. Und da hat sich schon herausgestellt, dass es ganz große Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Fächern in der Wahrnehmung und auch dem Einsatz, wie es wahrgenommen wird. Und in einer zweiten Phase, nachdem dann die Pilotierung durch die Tools auch erfolgt ist, ja, gab es eine zweite Erhebung, nämlich wo dann Good Practice Beispiele gesammelt wurden, nämlich wie die KI tatsächlich eingesetzt worden ist mit Unterrichtsbeispielen, Unterrichtsideen. Und da sind wir gerade am Auswerten, da kann ich noch nicht so viel dazu zu sagen. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass das Projekt per se, das offiziell mit tatsächlich 31.12.24 beendet war oder beendet wurde, jetzt aber noch in der Auswertung der wissenschaftlichen Ergebnisse natürlich voranschreitet, sind ja viele Daten zusammengekommen, die jetzt ausgewertet werden müssen. Also es hat sich schon gezeigt, wo die großen Stolpersteine liegen. Und das war tatsächlich auch das Finden von digitalen Technologien, die für die verschiedenen Schultypen, und wir sprechen hier tatsächlich von der Primarstufe bis zu den berufsbildenden Schulen, also den höheren technischen Lehranstalten, die eigene KI programmieren und schon seit Jahren KI programmieren, die für die alle etwas zu finden in einem doch relativ einer Pilotierung entsprechenden beschränkten Budget, würde ich jetzt einmal sagen. Das war schon eine große Herausforderung und ein Stolperstein, den wir tatsächlich nehmen mussten.
Jetzt würde mich aber einmal interessieren, Alicia, du bist ja mit deiner Schule eine der Pilotschulen. Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Wie habt ihr das genutzt? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen aus deiner Sicht.
Ja, es war tatsächlich eine sehr willkommene Sache für uns, weil wir sehen uns als Schule, also wir sind die Anton-Krieger-Gasse in Wien, wir sehen uns als innovative Schule, wir versuchen andere Wege in der Pädagogik zu gehen, beziehungsweise wir versuchen alle Kinder und Jugendlichen beim Lernen zu unterstützen und haben uns immer für die Rolle als gestaltet, also wir wollten immer gestalten. Wir möchten nicht einfach Rezipienten sein von irgendwas, sondern wir möchten einfach mitreden, mitgestalten. Deswegen haben wir uns gemeldet für dieses Projekt und haben es gleich als Anlass genommen, als Schule, also als Kollegium, über dieses Elefanten im Raum, wie man schon sagt auf Englisch, KI zu reden. Und es entstand wirklich eine sehr lebendige Diskussion in der Schule, ob, wie, wann, warum KI-Tools im Unterricht. Und es, letzten Endes ist es sehr positiv ausgegangen. Wir haben gelauncht mit zwei Tools. Wir durften zwei Tools pilotieren und hatten einige, die das geprüft haben und einige, die das auch ausprobiert haben. Und das war für mich auf jeden Fall ein Gewinn, weil ich war eine der Lehrerinnen, die Dinge ausprobiert haben, und ich habe sehr viel gelernt und sehr viel profitiert, nicht nur von meiner Praxis, sondern auch in meiner Rolle als Multiplikatorin oder als Fortbildnerin für andere, damit andere wissen, okay, was ist denn da, wie sehr kann ich mich darauf verlassen, was kann ich weglegen, was kann ich verwenden. Also das finde ich sehr wichtig, so ein bisschen die Rolle einer Pionierin sozusagen. Ich probiere alles aus, ich probiere viele Sachen aus, damit ich für die anderen Best-Practice-Beispiele oder gute Praktiken weitergeben kann.
Hallo, ist auch in die Runde. Und ich grüße an der Stelle, ich komme jetzt gleich wieder auf dich zurück, auch unsere vielen Hörer in Österreich. Denn wir werden in Österreich sehr oft gehört, sind da auch gut vertreten in den Charts, obwohl, ich habe eine kleine Anmerkung, wir stehen in Russland gerade höher als in Österreich. Also ändert das. Aber jetzt zurück, wissenschaftliche Begleitung. Ja, wir haben ja auch oft wissenschaftliche Impulse bei uns im Podcast. Aber wie sah die wissenschaftliche Begleitung ganz konkret bei euch in der Schule aus, Alicia?
Unsere Rolle war weniger, es wissenschaftlich zu begleiten. Unsere Rolle war wirklich als Art Versuchskaninchen zu agieren, didaktische Szenarien oder Übungsideen auszuarbeiten und diese zu dokumentieren, damit wir gute Rückmeldungen haben und gute Grundlage haben für das Projekt. Denn wie Elke erwähnt hat, soll es nicht einfach ein Selbstzweck sein oder soll nicht einfach pro forma oder eine formelle Sache sein, sondern sie wollen wirklich einmal helfen. Es soll andere Schulen auch bei Entscheidungen zum Beispiel auch helfen. Deswegen ist es uns schon sehr bewusst gewesen, wie privilegiert wir waren, diese Dinge gut durchdacht auszuprobieren. Und ja, das war eher unsere Rolle, also weniger das technische, wissenschaftliche, sondern eher unsere Rolle war in der didaktischen Expertise.
Das ist ja, heute ist, wir nehmen am Freitag auf, hat Christian Füller im Tagesspiegel Background darüber geschrieben, allerdings in Deutschland, wie die SchulleiterInnen in Deutschland das reflektieren. Also da sagen, auf Platz 15 der Aufgaben steht KI. Viele sagen es noch, das verwirrt uns eher, das sehen wir nicht so als wichtige Aufgabe an. Mal, du kannst natürlich jetzt nur ein Loblied auf deine Schulleitung singen, aber wie schwer war das dann, überhaupt die Schulleitung davon zu überzeugen oder an Elke, an euch beide, Schulleitungen zu finden, die da mitmachen wollen? Weil da ist ja sozusagen das Einfallstor, überhaupt erstmal in Schulen reinzukommen.
Ja, ich spreche vielleicht zuerst, Elke, wenn ich darf. Also ich erlebe es gerade anders in Österreich. Ich merke, durch meine Vortragstätigkeit und Fortbildungstätigkeit ist es so, dass viele, viele Schulleitungen auf mich zukommen. Sie erfahren, dass es diese Maßnahmen gibt, beziehungsweise dass es Expertinnen gibt, die Einschulungen geben oder die Vorträge halten und bitten uns zu kommen an den Schulen, damit ihre Kolleginnen und ihre Kolleginnen und Kollegen davon erfahren, warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich erlebe es gerade anders. Ich habe auch das Glück, wie du sagst, dass meine Schulleitung sehr dafür war, dass wir nicht die Augen davor schließen. Aber ich erlebe das sehr wohl in sehr, sehr vielen Schulen, dass es auch der Fall ist. Also es ist eher die Frage, wie die Schulleitungen Überzeugungsarbeit für ihre Kolleginnen mal machen können, als umgekehrt.
Ja, den Ball greife ich auf. Es ist tatsächlich meine Wahrnehmung auch die, die Alicia jetzt teilt. Die Schulleitungen sind also auch verunsichert vielleicht, aber diese Verunsicherung nutzen sie, um eben Expertinnen und Experten einzuladen, Fortbildungsmaßnahmen zu setzen an den pädagogischen Tagen und wirklich diese Expertise weiterzugeben. Und so habe ich es auch wahrgenommen. Das heißt, die Schulen, die teilgenommen haben, natürlich ist es eine Auswahl. Es sind eben nur 114 Schulen von allen Schulen, die wir haben. Aber da war die Motivation schon sehr, sehr hoch. Die war schon so hoch, dass wir mit dem Beantworten der Anfragen zum Teil kaum hinterhergekommen sind, weil so viele Fragen gekommen sind, dass tatsächlich, ja, also die Motivation war extrem hoch. Also es kann jetzt natürlich sein, dass es nur der Ausschnitt der ausgewählten Schulen ist und nicht repräsentativ für alle Schulen. Aber ich nehme es auch als sehr, sehr positiv in Österreich wahr. Gerade an den pädagogischen Tagen gibt es eine ganz eine hohe Nachfrage und auch die Schulleitertagungen, die wir in Österreich haben. Also es gibt fast keine, wo nicht KI-Thema ist und wo das Thema nicht, also nicht aus einer, welche Tools können wir einsetzen, sondern was brauchen wir denn tatsächlich und wie kann uns die KI helfen und uns nicht bremsen? Das nehme ich schon wahr. Und da war eben auch die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung tatsächlich, fundierte Aussagen treffen zu können und nicht einzelne Leuchttürme nur zu haben, eben wie die Schule von Alicia, die wirklich eine Leuchtturmschule ist. Und gerade vorhin geschmunzelt, vielleicht hätte man das nicht Pilotprojekt nennen sollen, sondern Pionierinnenprojekt. Das wäre vielleicht sogar noch viel besser gewesen. Aber ganz grundsätzlich, wir nehmen das alles sehr positiv wahr und können aber aus dem Projekt wissenschaftlich auch ganz viele negative Dinge sagen, die wir jetzt erfahren haben und wo alle anderen Schulen in Österreich aus diesen Fehlern und Stolpersteinen einfach ja lernen können und was mitnehmen können.
Ja, negativ würde ich es jetzt nicht nennen, aber du hast es ja gerade selber gesagt, aus den Fehlern lernen. Dafür macht man Pilotprojekte, um Feedback sich ja auch zu holen und das wissenschaftlich zu begleiten. Aber ich muss dir nicht deine Arbeit erklären. Das machst du fantastisch. Und da können wir ja alle nur von lernen und profitieren. Obwohl ich manchmal so den Eindruck habe, ist jetzt nur eine Randbemerkung, da wir natürlich in unserer Bildungsblase unterwegs sind und man sich manchmal selbst dann natürlich auch gegenseitig bestätigt, dass man manchmal den Eindruck hat, wir wären schon viel weiter. Und wenn ich dann einmal durchs Klassenzimmer gehe und Entschuldigung, durchs Lehrerzimmer gehe, dann relativiert sich das, was ich vielleicht abends auf LinkedIn gelesen habe. Aber nichtdestotrotz, wir gehen mal ins Klassenzimmer, Alicia. Und du machst ja tolle Dinge rund um digitale Lernmethoden, von denen viele andere auch noch etwas lernen können. Du setzt in deinem Unterricht auf digitale Lernmethoden wie mobiles Lernen, Flipped Learning. Kritiker sagen jedoch manchmal, dass zu viel Technologie auch überfordern kann. Wie erlebst du das?
Eine gute Frage. Ich versuche darauf zu achten, dass nicht die Technologie im Vordergrund steht und soll nicht so sein. Ich muss immer überlegen, was ich erreichen möchte. Und ja, die Technologie ist da, die Lerntechnologie ist, die Strukturen sind da, wir arbeiten mit Tablets, wir arbeiten mit Lernplattformen, aber die sind einfach da. Das ist wie eine gut ausgestattete Küche. Und ich muss jetzt überlegen, was koche ich drin, wie nutze ich die Sachen drinnen, um mein Gericht vorzubereiten. Und das soll im Vordergrund sein, das, was man essen will, das, was man vorbereiten will, weil das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass die Kinder und Jugendlichen lernen. Daher versuche ich, das ausgewogen und überlegt zu machen. Und wenn ich merke, dass jemand überfordert wäre, dann natürlich muss ich überlegen, wie kann ich das im Vorhinein runterbrechen oder unterstützend im Vorhinein das konzipieren, damit das Kind oder das, diese Person nicht überfordert ist. Weil wenn das wäre, dann würde ich meinen Job nicht gut machen. Daher ist es natürlich da, die Talent-Technologie ist da, aber mein Ziel und mein Wunsch und mein Job, meine Aufgabe ist, jemand zum Lernen, beim Lernen zu unterstützen. Und das kann ich mit Technologie machen, das kann ich mit anderen Methoden machen. Hauptsache, dass es soll nicht so sein, dass jemand nur Technologie sieht, wenn er bei mir in die Klasse hineinkommt, sondern dass er sie sieht, dass gelernt wird und dass die Kinder begeistert sind, dass die Kinder Dinge machen, die sie vielleicht nicht machen konnten vorher. Und das soll, finde ich, wichtig sein.
Ja, das knüpft so ein bisschen an unsere letzte Folge und mit Christine van der Meer, die ja das auch beschrieben hat für die Grundschule. Diana.
Genau, du hast es gerade gesagt, du unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Lernen. Du hattest eben aber auch noch gesagt, dass du ja in deiner Rolle als Multiplikatorin auch ganz viel machst, dass das Kollegium gut jetzt im Rahmen des Pilotprojekts oder des PionierInnenprojekts, das gefällt mir auch gut, arbeiten konnten. Hast du hier vielleicht nochmal Tipps für uns, wie du das Kollegium unterstützt, das oder auch die Kolleginnen und Kollegen in deiner Rolle, oder wie schafft man es, ein ganzes Kollegium mitzunehmen? Das kriege ich nämlich oft von diesen PionierInnen mit, dass es nicht immer einfach ist. Aber ich glaube, deine Schule war ja wirklich im Rahmen des Pilotprojekts sehr aktiv dabei.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Lehrerin kann man dann begeistert, wenn man ihm zeigt, was möglich ist. Und ich glaube, es jedes Mal, wenn ich ein Seminar oder einen Kurs oder was mache mit KI, schaffe ich das, jemanden zu motivieren, weil ich zeige, was möglich ist. Und vor allem, ich gebe dieser Person die Möglichkeit, es selbst auszuprobieren. Und dann entstehen Aha-Erlebnisse. Ah, ich habe nicht gewusst, dass es so leicht geht. Oder ah, ich habe nicht gewusst, dass ich dafür das und das und das einsetzen kann. Das heißt, es muss wirklich einmal diese Demonstration, also ich muss wirklich einmal da sein und das stehen, das sitzen neben der Person und zeigen, was das Ding für ihn machen kann. Und dann geht's im Prinzip von alleine. Das ist dann fast wie ein Selbstläufer. Also so habe ich das Gefühl, dass es am besten funktioniert. Und ich bin einer der Menschen im deutschsprachigen Raum. Wir bereiten sehr viele Materialien vor, sehr viele Hilfsmaterialien, sei es ein One-Pager über Tools oder ein One-Pager über zum Beispiel, wie kann man Schülerinnen unterstützen beim KI, Handouts, Anleitungen, Handreichungen. Es gibt sehr viele fleißige Menschen im deutschen Sprachraum, die das machen. Und ja, ich versuche das auch zu machen und gebe es sehr gerne weiter im Sinne von OER. Ja, dass wir wirklich Hashtag Sharing is Caring einfach schauen, dass wir anderen Menschen helfen zu sehen, wie leicht es geht, wenn man diese Hilfsmittel hat.
Super, ja, richtig, richtig gut. Ich meine, so sind wir auch schon immer wieder, hatte ich dich mal kontaktiert, weil ich auch tolle Sachen von dir entdeckt hatte, die du geteilt hast. Insofern ganz toll und auch danke nochmal an der Stelle, dass du und ihr dieses Mindset habt und es auch dieses Teilen wirklich lebt. Elke, wie ist es denn bei euch an der Hochschule? Auch zum einen natürlich grundsätzlich der Umgang mit digitalen Medien, aber auch mit KI. Zum einen unter den Lehrenden, aber vor allem auch mit den Studierenden.
Also ich glaube jetzt einmal nicht, dass ich kann nicht tatsächlich für meine Hochschule sprechen, aber nicht für alle anderen. KI ist für uns ein sehr, sehr großes Thema. Wir haben ein eigenes Idea Lab, wo es um Data Government und ähnliche Dinge geht. Also wir sind in dem Bereich sehr, sehr weit. Wir haben eine eigene UniGPT-Instanz bei uns. Wir haben ein eigenes Übersetzungsprogramm. KI gibt es bei uns als eigenes, als herunterladbares und damit DSGVO-konformes Transkriptionstool für die Wissenschaft, das bei uns entwickelt worden ist, das auch wirklich gut funktioniert. Also KI ist bei uns eigentlich schon lange ein Thema. Es ist wie in allen anderen Hochschulen auch wahrscheinlich. Es gibt sehr, sehr viele Fragen, aber auch sehr, sehr viele Unterstützungsangebote, Lunchtime, wo man sich zum Mittagessen trifft und sich austauscht über die Erfahrungen. Genau das, was die Alicia gesagt hat, wir kommen zusammen, um unsere Ideen zu teilen. zu sagen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert oder was habe ich jetzt gemacht. Vielleicht könnte es jemand anderer auch ausprobieren. Also ich würde sagen, unsere Uni ist da tatsächlich schon sehr, sehr weit in dem Bereich und unterstützt damit auch die Studierenden ein Stück weit in der in einer kompetenten Nutzung, weil wenn wir transparent sind als Lehrpersonen und als Wissenschaftlerinnen und auch sagen, beispielsweise bei diesem Paper hat die Übersetzung des Abstracts dankenswerterweise ChatGPT übernommen und wir das auch genau hinschreiben und dafür nicht mehr belächelt werden, dann ist das eine Transparenz, die wir uns ja auch von unseren Studierenden erwarten und wünschen, nämlich die sagen, wo haben sie was mit KI gemacht, also auch wissenschaftlich ethisch und somit, ja, muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, schon relativ weit. Und vielleicht noch ein Satz zu dem, was Alicia vorher gesagt hat. Dieser Blick ins Klassenzimmer ganz konkret. Das war ja ein ganz großes Anliegen im zweiten Teil der Pilotierung, dass wir tatsächlich Beispiele aus dem Klassenzimmer bekommen, um diese dann als Good Practice Sammlung allen anderen Schulen, die eben nicht an der Pilotierung teilnehmen konnten, auch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, schaut, das haben die Schulen gemacht und das hat funktioniert und das hat nicht funktioniert. Also nicht nur Good Practice im Sinne von hat alles eitel Wonne super funktioniert, sondern auch, wir haben das probiert und es hat nicht geklappt, um auch aus dieser Perspektive die Learnings mitzugeben. Und genau darum geht es im zweiten Teil des Projekts.
Da hake ich einmal ganz kurz nach. Weil mich würde in dem Kontext interessieren, also wir gehen jetzt auf die Abiturzeit los, da geht es um Prüfungen hinterher, Matura glaube ich jetzt bei euch, ne? Wie geht ihr denn da mit den Prüfungsformaten an der Universität um, auch im Kontext von KI? Wie bindet ihr die ein und wie reflektiert ihr das?
Ja, das wird jetzt gerade tatsächlich, ist ein Prozess, weil bei uns die Oberstufenlehrpläne gerade umgeschrieben werden, um eine verstärkte Prozessorientierung hineinzubringen. Wir haben gerade in den Sprachen sehr standardisierte Überprüfungsmöglichkeiten, wo die KI natürlich im Vorfeld schon sehr viel übernehmen kann bei der Matura selbst, aber dann nicht, weil die werden nicht am Computer geschrieben, sondern noch von Hand geschrieben. Wir erkennen da schon so eine Dissonanz, so eine kleine Lücke, die wir überspringen müssen, einen Graben. Aber grundsätzlich, also die Fragestellungen gehen in die Richtung, wir hatten früher eine sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit, das ist jetzt ein bisschen umbenannt, ein bisschen erweitert worden in eine abschließende Arbeit, wo auch künstlerische Projekte möglich sind, die dann auch schriftlich begleitet werden, also wo der Prozess der Entstehung dokumentiert wird, reflektiert wird und wo es dann auch eine Art, so auf der Uni sagen wir Defensio, und ich finde das Wort irgendwie ganz nett, wo es einfach auch eine Vorstellung des Projekts gibt, wo dann die Abschließenden darüber reflektieren, nachdenken müssen, was sie gemacht haben, warum sie es gemacht haben und das auch begründen müssen. Und das ist so der Weg, wo es aktuell so ein wenig hingeht, aber tatsächlich werden bei uns die Lehrpläne gerade für die Oberstufe neu geschrieben.
Ja, ich mit meiner Einleitung habe ich dich gleichzeitig verwirrt. Ich wollte eigentlich wissen, wie ihr das an der Hochschule auch macht. Also, weil ich jetzt sehr viel mit dem Thema Prüfung mich beschäftige. Hast du da vielleicht noch zwei Sätze und dann...
Ja, also wir hatten auch so Überlegungen, wie machen Seminararbeiten und Proseminararbeiten, Bachelorarbeiten, wo es keine Begründung gibt oder kein Gespräch mehr dazu gibt, machen die überhaupt noch Sinn? Und ich sage jetzt ganz forsch, ich glaube, die haben noch nie Sinn gemacht. Und wir sind jetzt am richtigen Weg tatsächlich, das auch zu erkennen. Das handhaben die Universitäten tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich bei uns. Aber es geht auch da eher es geht zum Teil wieder zurück zu Paper-Pencil-Prüfungen tatsächlich, aber auch eben zu Kleingruppengesprächen, Besprechungen im Nachgang, dem Überarbeiten von Arbeiten. Aber, und da auch wieder, da muss natürlich auch strukturell was passieren, weil in der Betreuungsleistung ist das halt viel aufwendiger und das kann ich in kleineren Kursen bis zu 25 Personen machen, aber in einer größeren Veranstaltung mit bis zu 60, 80 Personen kann ich das einfach nicht leisten und in einer Vorlesung mit 300 bis 600 Prüfungen kann ich das schon gar nicht leisten. Also auch da ist gerade ein Prozess, da wird nachgedacht, aber es geht schon in dem Bereich, zumindest im der Geisteswissenschaft, für die ich sprechen kann, wieder so ein bisschen in die sokratischen Dialoge zu gehen. Und darauf freue ich mich sehr, weil das hat uns tatsächlich in den letzten Jahren auch gefehlt und ist, glaube ich, schon auch so ein Merkmal einer Universität.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Jetzt haben wir viel über die Hochschule gesprochen. Alicia, das Thema Prüfungen im Zeitalter von KI ist ja auch an Schulen ein riesengroßes Thema. Wie geht ihr damit um?
Ja, eine Herausforderung, und es ist auch übrigens einer der Gründe, weshalb die meisten eine Antwort suchen. Wir haben auch an die Bildungsdirektionen geschrieben oder an das Bundesministerium geschrieben. Prüfungen werden unterschiedlich gehandhabt an unterschiedlichen Schulen. An unserer Schule, bei meiner Schule wird es nicht so, es ist nicht der Fall, dass wir Prüfungen am Rechner machen. Manche andere Schulen machen es am Rechner und sie bemühen sich, sichere Prüfungsumgebungen zu schaffen, die eine fremde digitale Hilfe ausmerzen oder ausklammern. An einer Schule wie meiner Schule, wo Papier- und Stiftprüfungen gemacht werden, dann ist es natürlich, dann erhebt sich die Frage gar nicht, weil es sind keine digitalen Hilfsmittel erlaubt. Aber es ist, ich glaube, ich erlebe beide Seiten, beide Sachen. Entweder komplett analog, also ohne, also abgeschirmt sozusagen. Oder wie gesagt, in anderen Schulen, die einfach versuchen, durch Technologie sichere Prüfungsumgebungen zu schaffen, damit kein Zugriff gemacht wird. Wobei ich muss sagen, ich bekomme immer Geschichten gehört, ja, wie gibt's das? Ich habe Kinder, die das Gleiche geschrieben haben. Wir haben das Internet aber abgedreht. Wie gibt's das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Kinder sind oft sehr kreativ und oft sehr wiff. Wie sie es machen, weiß ich nicht. Ich bin aber bei Elke, ich bin der Meinung, dass wir müssen die Art und Weise, die Dinge, die wir abprüfen, müssen wir ändern. Und wir müssen anders prüfen oder anders, also prozessorientierter sein. Und es ist meine Hoffnung, nur das ist natürlich eine riesige Baustelle, weil es ist etwas, was weltweit einfach Status quo ist. Man prüft einfach so ab. Wir haben eine Art so Massenabfertigung von Kindern und Jugendlichen ab in, weiß nicht genau, wie viele Prüfungen. Das ist natürlich schade. Das soll nicht der Fall sein. Und ich hoffe, dass wir gute Lösungen finden, wo wir wirklich einmal prozessorientierter arbeiten und prozessorientierter abprüfen. Ich versuche das in meiner täglichen Praxis zu machen, indem ich einfach auch, anstatt dass ich Ergebnisse bewerte ich einmal den rechten Weg sozusagen, damit ich möchte mich vergewissern, dass das Kind wirklich einmal eigenständig oder auch also eigenständige Ideen hatte, aber auch wenn Hilfe verwendet wurde, wie wurde die Hilfe in Anspruch genommen? Das möchte ich einfach sehen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir arbeiten und das sollen wir letzten Endes einmal haben. Nur bis wir das haben, ist, glaube ich, ein langer Weg.
Ja, super. Vielen Dank für die Einblicke. Wie gesagt, das ist immer ein Riesenthema und ich glaube, wie ihr schon sagt, ne, das bewegt uns alle und da muss sich viel ändern. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, wird es vermutlich im ersten Schritt deutlich mehr Aufwand für die Lehrenden oder die Prüfenden sein. Ich habe noch ein anderes Thema. Alicia, du hast vorhin bei deiner Vorstellung gesagt, du unterrichtest digitale Grundbildung als Fach oder du bist Lehrerin für digitale Grundbildung. Das klingt natürlich total spannend. Ist das bei euch ein Fach oder wie kann man sich das genau vorstellen?
Ja, genau. Es ist bei uns ein Fach. Das Fach wurde oder ist dank der Corona-Zeit entstanden. Relativ schnell, relativ rasch. Das Fach selber nicht entstanden, das Fach war vorher als verbindliche Übung in 2018 eingeführt worden. Aber dank und durch Corona hat irgendwie eine Beschleunigung stattgefunden und es wurde zum offiziellen Fach in der Sekundarstufe 1. Das heißt, alle AHS-Unterstufen und Mittelschulen haben das Fach. Vom Jahrgang, 5. Jahrgang bis 8. Jahrgang. Und es ist, wie gesagt, einfach mit einer Wochenstunde. In den meisten Schulen, viele Schulen haben die Möglichkeit, durch eine Schulautonomie eine zusätzliche Stunde einzuführen oder es irgendwie anders zu blocken. Aber es ist in der Regel, es ist mit einer Wochenstunde in den meisten Schulen dotiert, dieses Fach. Es gibt einen Lehrplan, was fest vorgegeben ist. Und es wird, wie gesagt, erfolgreich seit Jahren durchgeführt. Wir haben, glaube ich, ja, das 4., 5., bin mir jetzt nicht mehr sicher. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, ich sage deswegen dank Corona, weil wir hatten auch das Glück, dass wir die Geräteinitiative hatten. Das war bei uns in Österreich die Möglichkeit, dass das Bundesministerium hat das geschafft, dass wir Geräte für so gut wie alle Kinder und Jugendlichen konnten geschafft werden. Also alle erste Klassen Kinder konnten und können nach wie vor Geräte bekommen. Die Schule entscheidet über die Art von Gerätetyp. Und das natürlich unterstützt das Fach im Gemeinen, weil man kann nicht digital unterrichten, wenn man nicht digitale Geräte hat. Also es ist wirklich einmal das sind die besten Voraussetzungen gewesen, meiner Meinung nach, um so ein Fach wirklich mal erfolgreich umzusetzen.
Elke, du wolltest, glaube ich, darauf antworten. Kannst dich einfach melden.
Genau, ich habe nämlich die andere Perspektive. Ich bin in der Ausbildung im Hochschullehrgang für die Lehrerinnen und Lehrer zuständig, die eben digitale Grundbildung unterrichten, und möchte nur ergänzen, dass dieser Lehrplan auch etwas Besonderes hat, nämlich es wird ganz klar vermerkt, dass eine fächerübergreifende Weiterführung der digitalen Grundbildung von allen Fächern erwartet wird. Das heißt, sowohl in der Sekundarstufe 2, wo es dann auch den Medienerlass dazu gibt, und auch in der Sekundarstufe 1, dass das in den anderen Fächern mitzudenken ist. Und es geht bei ganz kleinen Dingen, nämlich in der digitalen Grundbildung gibt es zum Beispiel Tabellen interpretieren können und Manipulationen erkennen. Das lässt sich zum Beispiel wunderbar mit Mathematik verbinden. Oder der KI-Einsatz und seltene Elemente oder Ressourcenverbrauch, das mit Geografie und Wirtschaftskunde ganz wunderbar zusammenpasst. Also der Lehrplan ist so konkret, auch mit Beispielen und Gedanken für einen fächerübergreifenden Unterricht angelegt, dass es tatsächlich, ich glaube sogar wirklich erstmals diesen fächerübergreifenden Aspekt so in den Vordergrund steckt. Und das ist so schön, weil wir uns damit erstmals auch von so diesen alten Fächermustern ein bisschen lösen, und ich glaube, das ist ein absolut richtiger Schritt ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Ja, super spannend. Da würde mich jetzt nur interessieren, Alicia, hast du auch diesen Lehrgang gemacht? Weil du bist ja, so wie ich dich kenne, eigentlich digitale Vorreiterin.
Ich habe den Lehrgang nicht gemacht. Ich bin auch wie Elke Vortragende im Lehrgang in Wien und auch in Tirol. Es ist, weil es das Fach kam, bevor es ein Lehramt gegeben hat. Daher unterrichten es Menschen, die das noch nicht wirklich gelernt haben. Und deswegen wurde ein Hochschullehrgang geschaffen dafür, um möglichst schnell Menschen dafür auszubilden. Ich bin eher auf der anderen Seite. Also ich bin auch in der Lehrerfortbildung in dem Hochschullehrgang. Aber letzten Endes ist es so, in Österreich wird es so gehandhabt, dass die Direktorinnen und Direktoren entscheiden, wer am Schulstandort das Fach unterrichten kann. Auch mit oder ohne Hochschullehrgang. Aber die Absolventen des Hochschullehrgangs sind meines Wissens nach erst voriges. Also voriges Jahr war, Elke, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, voriges Jahr waren die ersten Absolventen, weil es dauert zwei Jahre. Das heißt, wir haben erst voriges Jahr Absolventen gehabt vom Lehrgang, und es geht dann weiter. Ja. Elke, habe ich recht?
Aber absolut. Und wir haben aber auch, so wie dich, Lehrerinnen und Lehrer, die schon Informatik gemacht haben oder ähnliche adäquate Ausbildungen, die dann angerechnet werden können. Also es ist tatsächlich, es muss nicht jeder diesen Hochschullehrgang machen, auch die Plätze gibt es tatsächlich nicht. Das Interesse ist riesengroß an allen Standorten, aber es gibt auch tatsächlich sehr, sehr viele Lehrpersonen, die andere Studien schon gemacht haben, Weiterbildungen, Fortbildungen, und die deswegen auch sehr qualifiziert dafür sind und die dann zum Teil auch tatsächlich diesen Hochschullehrgang noch einmal nachmachen, um sich auch wirklich in diesen spezifischen Lehrplan eintauchen zu können und sich vertiefen zu können. Und es ist eine wahnsinnige Bereicherung, auch da wieder voneinander zu lernen, die Pionierinnen und die es machen, weil sie halt, damit sie genug Stunden haben. Es ist ja auch pragmatisch zum Teil. Das ist eine riesengroße Schere, und es ist ganz wunderbar, was da für ein Austausch passiert.
Na, ich wollte nur ergänzen, und das, was Elke vorher erwähnt hat, von der fächerübergreifenden Philosophie hinter dem Fach, ist es genau interessanterweise, das ist ein Vorteil, dass so viele Menschen, die nicht das studiert haben, unterrichten das schon, weil wir sehen eben, dass die Menschen, die digitale Grundbildung unterrichten, sind Deutschlehrer, sind Kunstlehrer, sind Werkenlehrer. Also es sind wirklich Menschen, die aus allen Richtungen kommen, Mathematiklehrer, Physiklehrer, und sie können einfach ihre Fachexpertise auch einbringen und auch die digitale Expertise dann in ihren Fächern und ihren Fachunterricht dann wieder bringen. Also man merkt wirklich, es ist wirklich so, hoffentlich, glaube ich, an anderen Schulstandorten auch, aber ich sehe es irgendwann in meiner Schule so, dass die Kolleginnen und Kollegen das wirklich die Dinge, die sie in digitaler Grundbildung lernen, in den anderen Fächern auch bringen.
Ja, das ist schön zu hören, dass das gut funktioniert. Ich glaube, da können wir uns noch viel abschauen von euch. Und was mich auch freut zu hören, dass ihr anscheinend wirklich sowohl für das KI-Projekt, aber auch für die digitale Grundbildung so großes Interesse habt, auch seitens der Lehrkräfte. Das ist doch ein gutes Zeichen, auch die Zukunft der Bildung in Österreich, auch wenn das sicherlich noch ganz viel zu tun ist.
Könnt ihr es auch beobachten, dass immer mehr Kollegen und Kolleginnen Angst haben, durch KI ersetzt zu werden und dass das so eine Abwehrhaltung generiert?
Ja, die Frage ist natürlich, also nicht werden wir als Lehrerinnen abgeschafft, sondern werden die Fächer abgeschafft. Der Fremdsprachenunterricht wird stark in Frage gestellt, wo ich weiß, dass es in Deutschland ja ganz genau die gleiche Diskussion gibt. Wozu muss ich denn noch eine Fremdsprache lernen? Ich meine, natürlich, wenn ich die Fremdsprache auf Grammatik und Wortschatz reduziere, ist die Diskussion durchaus legitim, aber das ist halt mal nicht Sprache und auch nicht Sprachunterricht. Und da ist auch bei manchen Kolleginnen sicherlich ein klein wenig ein Mindset zu ändern. Und ich nehme es schon so wahr, dass die am meisten Angst davor haben, abgeschafft zu werden, die genau eben nicht diese Prozessorientierung machen, die nach, ich sag's jetzt böse, Schema F unterrichten, die seit also immer nur das Schulbuch verwenden und einfach nie auf Individualisierung und Differenzierung wirklich großen Wert gelegt haben. Ja, diese Kolleginnen und Kollegen gibt es auch. Und die haben jetzt natürlich schon auch große Bedenken. Aber es gibt auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die es als Chance sehen, nämlich als Chance, dass sie jetzt in der Vorbereitung entlastet werden, in der Nachbereitung entlastet werden und damit für die Betreuung, die individuelle, mehr Ressourcen haben. Und das kann ich auch wissenschaftlich stützen. Da gibt es Studien mittlerweile dazu und Modelle, wo es um die kognitiven Prozesse geht, wo es darum geht, dass wir uns nicht substituieren lassen, sondern dass wir uns erweitern lassen, ergänzen lassen, dass wir uns helfen lassen. Und da gibt es Studien, noch nicht so viele, aber da sind wir natürlich dran, das auch zu beforschen. Aber da gibt es ja auch ein interessantes Buch aktuell, das Digitaldilemma, kann ich jedem empfehlen, das auch zu lesen, weil es nämlich wirklich darum geht, wir sollen mit den Medien umgehen, aber wenn wir mit Medien umgehen, müssen wir auch lernen, mit ihnen umzugehen und müssen halt auch die Konsequenzen daraus erkennen. Und was keiner anspricht oder wenige ansprechen, ist, also es wird von einigen angesprochen, ersetzt zu werden, ja, aber dass wir eines ganz selten machen, nämlich visionär denken. Wir sind immer sehr oft reaktiv. Wir reagieren auf etwas, aber wir, und Alicia hat vorher schon gesagt, ihre Schule ist gestalterisch aktiv. Das heißt, die Zukunft oder Zukünfte werden gestaltet, visionär. Und da sollte man dann wieder hin. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die dieses Mindset haben, von denen kommt wenig Bedenken, dass sie ersetzt werden. Aber es gibt natürlich auch die schwarzen Schafe.
Ja, und noch nur einen anderen Aspekt würde ich mal erwähnen. Es gibt, ich glaube, dass die menschliche Komponente ist absolut wichtig. Etwas, was ich bei meinen Seminaren und meinen Workshops erwähne und betone, ist, dass die KI uns zwingt, interessanterweise, über wichtige Fragen nachzudenken und in Beziehung und wichtige Dinge zu erklären. Zum Beispiel, wir müssen vielleicht vermehrt jetzt erklären, warum eine Schülerin, eine Schüler nicht auf den magischen Knopf KI drücken soll, sondern wie das Lernen funktioniert. Es zwingt uns zu überlegen, wie die Lernprozesse überhaupt stattfinden. Und es zwingt uns, ein bisschen mehr in Beziehung zu gehen. Ein paar Kolleginnen und Kollegen haben vielleicht gedacht, sie müssen nicht unbedingt sich befassen mit den Schülerinnen und Schülern. Aber für mich ist es ausschlaggebend. Wenn wir in Beziehung gehen, wenn wir diese menschliche Komponente haben, wenn wir da auf Augenhöhe, also auf Augenhöhe klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich versuche es so, eine Lehrerin zu sein, wirklich ein Kind, ein Jugendlicher wirklich mal zu erreichen und wirklich mal, dass er oder sie versteht, was ich will von ihm, ja. Und ich merke es in meinen Gesprächen, auch letzte Woche hatte ich wieder ein Gespräch, wo ich merkte, dass eine Schülerin hatte sprachliche Unsicherheiten, hat dank der KI hat plötzlich diese Verunsicherungen nicht mehr gehabt und hat dann die KI verworfen und hat irgendwie beflügelt, hat weiter was total Tolles was machen können. Also wir sehen, man kann, das finde ich, das soll so sein, ja. Man kann die KI verwenden, wo es uns hilft, und irgendwann einmal werden wir es nicht mehr brauchen, weil es uns einfach gewisse Dinge ermöglicht und uns einfach stark macht, die gewisse Dinge zu erledigen. Und das würde ich mir auch hoffen, das verstehen Kolleginnen und Kollegen, Was ich KI kenne, muss keine Bedrohung sein, es kann eine Chance sein, wie er gesagt, unser Beruf, unsere Berufung anders zu erleben und anders zu gestalten.
Und da vielleicht noch einen Satz dazu, nämlich eines hat uns die KI auf alle Fälle in letzter Zeit gezeigt, nämlich dass Marie von Ebner-Eschenbach absolut recht hat mit dem Satz, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und die Expertise wird immer wichtiger und damit auch die fächerübergreifende Zusammenarbeit, interdisziplinäre Zusammenarbeit, weil nämlich tatsächlich, wie soll eine Schülerin, ein Schüler, eine oder auch eine Lehrerin, ein Lehrer, die eine Expertise in einem Feld nicht hat, die Ergebnisse und die Produkte einer KI auf Relevanz, Aktualität, Korrektheit bewerten können, wenn sie das nie gemacht hat. Und genau dieser Punkt, also das Faktenwissen, wird tatsächlich auch wieder wichtiger, weil sonst kann ich nicht in ein kritisches Denken gehen, wenn ich das Faktenwissen nicht habe. Und das Zweite, und da sind wir als Sprachlehrerinnen sicherlich auch nicht ganz unglücklich drüber, dass das Sprachliche wieder ganz wichtig wird, weil ich muss ja entweder sinnerfassend lesen oder hören können, je nachdem, wie ich mit der KI interagiere. Was sonst auch da, wenn ich das nicht kann, dann kann ich nicht kritisch in einen kritischen Diskurs gehen und die Produkte bewerten. Ob das jetzt ein Bias ist, ob das eine Halluzination ist, ich kann es einfach nicht erkennen. Und ich glaube, dessen müssen wir uns einfach bewusst werden, wie die menschliche Rolle, also der Human in the Loop, wie der genau aussieht. Und das stärkt unsere Position ganz immens über den menschlichen Aspekt, auch den empathischen Aspekt, den sozialen Aspekt hinaus natürlich.
Wie schön. Ihr habt jetzt eigentlich beide meine letzte Frage, was ihr euch wünscht für die Zukunft der Bildung, direkt schon beantwortet. Dann habe ich jetzt einfach noch eine Bonusfrage. Und zwar, wenn ihr jetzt noch einen Tipp geben könnt für Lehrerinnen, Lehrer oder vielleicht auch im Hochschulkontext in Bezug auf KI in der Bildung. Was wäre das? Ihr könnt auch gerne erstmal kurz nachdenken.
Ich meine, ich beende meine Vorträge oft mit zwei Hashtags, Hashtag just do it, Hashtag learning by doing, ja. Das heißt, eintauchen, hineingehen in das Schwimmbad, das ist sehr schön, einladendes Wasser, und schauen, ausprobieren und kosten. Weil wir können nur Expertinnen werden, wenn wir etwas ausprobieren und auch tun. Und wir können nicht erwarten, dass die Expertise von alleine kommt. Und ergänzend das zu dem, was Elke vorher gesagt hat, unsere Schülerinnen brauchen uns als Expertinnen. Sie brauchen unsere Expertise. Es soll kein Ungleichgewicht entstehen, dass sie mehr wissen als wir. Wir sollten im Prinzip die Expertinnen sein. Wir sind auch Expertinnen fürs Lernen und, ja. Und sie brauchen uns da auch als Expertinnen. Deswegen wirklich einmal keine Scheu davor, anfangen. Ja, just do it. Hashtag just do it.
Wenn Alicia im Sommer ist mit ihrer sportlichen Metapher, dann bin ich als Österreicherin auch im Winter. Und ich habe in meinen Vorträgen immer den Satz, wenn wir Skifahren lernen, dann ist die erste Strecke, die wir bewältigen, nicht die Streif als Abfahrt, sondern es gibt auch einfachere Hügel und wir steigern uns in der Schwierigkeit. Und dieses die KI nutzen ist tatsächlich ein Prozess, wo man klein beginnen soll. Und ihr habt das vorhin auch in den anderen Fragen schon drinnen gehabt, weniger ist mehr. Das heißt, lieber das nutzen, wo man sich auch als Lehrperson sicher fühlt, wo man auf die Expertise der Schülerinnen zurückgreifen kann und das dann immer wieder ausweiten, weil sonst überlasten wir uns im Sinne der Work-Life-Balance und kognitiv unsere Schülerinnen und Schüler. Und Cognitive Overload ist tatsächlich etwas, was wir KI hin oder her immer vermeiden sollten.
Vielen Dank für die sehr anschaulichen und konkreten Tipps. Und auch vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, in unseren Podcast zu kommen. Ich fand es ganz großartig, von euch heute hier zu lernen, eure Perspektive mal kennenzulernen und auch ein bisschen mehr noch über das österreichische Schulsystem zu lernen und was ihr da alles schon Tolles macht. Insofern vielen Dank von mir an euch.
Kreide KI Klartext. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.